Hallo und herzlich willkommen im Davin-Pod und willkommen in Staffel 3 zu einer neuen Folge, einer neuen Staffel Sequest, denn wir besprechen heute für euch die Episode 2 der Staffel 3 mit dem deutschen Titel Das Trinkwassermonopol und im Englischen In the Company of Ice and Profit. Ja, und die Folge bespreche ich natürlich nicht allein, denn ich habe wie immer dabei den Patrick. Hallo Patrick.
Hallo. Ja, und der deutsche Titel verrät einfach schon mal alles,
worum alles, es geht. Oder? Den teuflischen Masterplan.
Wir kommen ja auch gleich zur Televisionsvorschau, aber eigentlich reicht schon der Titel, ne?
Ja. Ja, ich hatte wieder überlegt, ob wir wieder irgendwas haben, weil in Staffel 2 hatten wir ja ganz viele Anspielungen zu irgendwelchen Literatur, Romanen oder Geschichten oder irgendwelchen Bands oder Alben, aber diesmal hat das irgendwie gar nichts hergegeben. Also der deutsche Titel sowieso nicht. Und im Englischen dachte ich nur, naja, Company hat ja zwei Bedeutungen. Ist ja zum einen einmal das ein Unternehmen oder eine Firma, aber auch eine Gesellschaft und bedeutet ja aber auch hier in Gesellschaft, also in Begleitung von etwas.
Ja, ich finde, das klingt schon so, als würde da einem englisch sprechenden Menschen irgendwie was klingeln im Ohr, ne? Hm. Aber ich wusste jetzt auch nicht, wie ich da, also in the company of, da gibt es bestimmt was, aber ich habe jetzt auch nichts gefunden.
Ich kann noch was erzählen, weil ich war.
Das ist gut in einem Podcast. Ja.
Ich war nicht nur mit Sequest unterwegs, sondern ich war auch mit der Prodigy unterwegs. Ich war bei Felo wieder zu Gast, mit der lieben Tanja gemeinsam in Data Seinem Hals. Und da haben wir nicht nur über die Prodigy-Folge Star Trek Prodigy Time Amok gesprochen, sondern sind grandios abgeschwiffen. Wir haben irgendwie zwei Podcasts in einem Podcast gemacht. Es war auch tierisch lang. Wir sind über 2 Stunden rausgekommen und haben über die Geschichte der Star Trek-Intros gesprochen und so eine kleine Zeitreise gemacht mit unseren Star Trek-Sehgewohnheiten und was wir mit den Intros verbinden.
Ja, ich habe das auch schon gehört und ich finde, wer es noch nicht getan hat, sollte das im Anschluss an dieser Folge tun.
Ja, und da gibt's auch noch einen Spezialhinweis. Wer die Intros mithören möchte, geht einfach über die Seite von NDR Vision, weil da konnte Felo die dann auch komplett abspielen. Und sonst, wenn man es normal über den Podcatcher, über Data seinen Hals zieht, hat man natürlich immer das Problem mit dem Rechten, die ja nun bei Paramount liegen. Da gibt's dann nur diese 15-Sekunden Auszüge, aber wer dann das komplette Hörerlebnis haben will, einfach auf die Seite von NDR Vision gehen.
Ansonsten, wenn man die Intros im Ohr hat, funktioniert das auch so. Kann ja. Ich sagen, ja.
Weitere Ausflüge haben wir jetzt nicht gemacht, zumindest nicht im Podcast-Leben, außer dass wir halt noch weiter schön bei den Emiten mit dabei sind, bei der Staffelgala und jetzt dann auch in der neuen Staffel mit. Also hört da gern weiter rein.
Mhm.
Ja, und wir haben heute auch keinen Gast. Wir sind heute wieder mal zu zweit, was auch sehr schön ist.
Ja.
Ja, so dass wir eigentlich gleich zu den Fakten der Folge kommen können. US-Premiere war am 27.09.95 auf NBC und Deutschland-Premiere genau einen Monat später, am 27.10. und ein Jahr später, am 96. auf RTL.
Ja, wir klaffen wieder ein bisschen auseinander.
Und Regie haben wir wieder einen Altbekannten. Wir haben wieder Jesus Salvador Trevino. Und auch beim Drehbuch haben wir alte Bekannte. Also wir haben wieder Patrick Hasbro und Naren Chakan. Also die kennen wir ja schon vom Auftakt von Staffel 3. Und auch bei den Gaststars haben wir alte Bekannte. Und ich habe mich total gefreut, weil John D'Aquino war wieder dabei. Benjamin Krieg.
Ja, der kriegt auch einen guten Auftritt, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und die Sabine der Staffel 1 wird nie glauben, dass Sabine der Staffel 3 sich total freut, Ben Krieg wiederzusehen. Also ich habe mich echt gefreut und ich fand ihn auch stark.
Mhm.
Das hätten sie mal noch ein bisschen mehr so in Staffel 1 machen sollen. Und sie hätten ihn auch locker in Staffel 2 eigentlich rüber retten können. Aber naja, das hatte ja alles andere Gründe. Wir haben auch wieder dabei Michael Costello. Er spielt wieder unseren Secretary General McGaff. Und dann haben wir dabei Tim Decay. Der spielt Lawrence Dion. oder Larry Dion wird er ja auch genannt. Und er ist Schauspieler und Produzent und ich kannte ihn wirklich hauptsächlich von White Collar. Das ist so eine Serie mit so einem Trickbetrüger und einem Polizisten, die dann halt so Fälle machen. Und da spielt der Peter Berg einen der Hauptdarsteller, also diesen Polizisten. Und er hat auch noch in Oppenheimer mitgespielt, da war er ein Senator. Und bei The Expanse war er ein Admiral. Und sonst war er wirklich in den 90ern, 2000ern unterwegs in allen möglichen Serien als Nebendarsteller. Also das geht wirklich von Party of Five, Familiendrama bis Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., also komplett querfeldein und sein Field. Und wir sehen ihn nochmal, also noch, ja, insgesamt bei 3 Folgen von Sequest war er Gast da. Also kommt er nochmal wieder. Und der zweite bekanntere Gast da, neben so kleinen Darstellern, ist Ralph Wilkos. Und er spielt Mason Freeman. Und er ist Schauspielerregisseur, der schon seit den 70ern im Geschäft ist. Und da auch hauptsächlich als Nebendarsteller. Also er hat dann so Perlen mitgespielt wie der 6-Millionen-Dollar-Mann, also. Wenn ich das höre. Wenn ich das höre, dann habe ich immer dieses dieses Geräusch sofort im Kopf, wenn er dann irgendwie so springt. Oh, das haben wir als Kinder nachgemacht. Dann sind wir dann auch gesprungen und haben dieses Geräusch gemacht und jetzt sind wir super stark.
Und was habt ihr alles gebrochen?
Nee, da leider nicht. Das nicht. Ja, dann war er auch bei Superboy, die Abenteuer des jungen Indiana Jones, was ich noch gesehen habe. The Party is Over, die Fortsetzung von American Graffiti 79.
Okay.
Und spielt aber auch noch so Perlen mit wie Weihnachtsmann aus Leidenschaft und Christmas in the Smokies, ein Song für die Liebe.
Okay, den gucken wir dann mal ein anderes Mal.
Also das sind, glaube ich, diese Weihnachtsfilme, die es hier auf dem Hallmark-Channel immer gibt. Da gibt es ja so einen Hausfrauen-Fernsehkanal. So.
Da gibt es fantastische Sachen.
Und da gibt es ja jedes Jahr so total verrückte Weihnachtsfilme. Meistens Karrierefrau kommt zurück in die Kleinstadt und trifft dort den bodenständigen Typen, der immer ein Karohemd anhat und verliebt sich dann in ihn. Und dann ist doch alles schön und sie bleibt dann in der Kleinstadt. Irgend so ein Plot ist das meistens.
Ja, also wenn ich das wiederfinde, werde ich in die Shownotes einen Link packen zu einer ganz besonderen Hallmark Filmbesprechung.
Okay.
Wo jemand sein Gedächtnis verliert und so. Das ist ganz toll.
Meinst du, es hat noch Potenzial für einen Folge-Podcast?
Nein, ich will das auch nicht besprechen. Es ist auch, glaube ich, gar kein Weihnachtsfilm, aber es ist absolut fantastisch.
Ich muss dir ehrlich sagen, manchmal gucke ich sowas aber auch einfach nur so gedankenloses Fernsehen. Wenn du runterkommen willst. Tja, wie kommen wir denn jetzt zur Televisionsvorschau von Sarah Tamara, von Hallmark Weihnachtsfilm?
Um sich ein Monopol über die Trinkwasserversorgung im Nahen Osten aufzubauen, lässt ein skrupelloser Unternehmer einen gigantischen Eisberg ins Arabische Meer driften. Eine ökologische Katastrophe droht.
Ja.
Ba-bum. Ja.
Ja. Aber die Handlung.
Auch die Handlung. Also dafür, dass die in der Handlung relativ spät darauf kommen, wissen wir es jetzt schon relativ früh, um es eigentlich geht.
Ist vielleicht auch gut, weil ich hatte, das erzähle ich gleich noch, ich hatte echt Probleme mit diesem teuflischen Masterplan.
Okay.
So dass ich sage, tauchen wir einfach ab in die Handlung, ohne große Umschweife. Und wir starten wieder mit so Footstocke. Aufnahmen von der Antarktis, also wir sehen Eisberge, wir sehen Gebirgsketten mit Schnee und Eis und wir erfahren auch noch, wir sind im Wendelmeer. Und das Wendelmeer, das grenzt so im Norden an den Atlantisch-Indischen Rücken, das ist so ein unterseeischer Gebirgszug und im südlichen Teil ist da halt ganz viel Schelfeis. Und das ist auch dieser schwimmende Eisschild an der Antarktis, also die Antarktis, wir haben ja Schnee und Eis richtig auf der Landfläche. Und dann haben wir ja noch so schwimmendes Eis rundherum um den Kontinent. Ja, und im Westen hat man Elephant Island. Das kennt man vielleicht noch von der Shackleton-Expedition. Die ist ja so bekannt. Da gibt es ja verschiedene Dokus, wo so ein britischer Forscher mit seinem Schiff da eingefroren ist. Sie sich dann gerettet haben zu dieser Elephant Island und dann erst nach Monaten gebogen wurden und da so knapp überlebt haben, gerade so. Und man kann sich so vorstellen, wenn man so ein bisschen Südamerika so runter Richtung Antarktis geht, dann ist man da so in diesem Wendelmeer, dann kommt das da so. Ja, und dort gibt es auch viele, also einige Lebewesen gibt es dort noch. Es gibt natürlich Wale, Orcas, Buckelwale, Minkwale, es gibt Adelie-Pinguine und es gibt auch noch Krebse und Seegurken, die da wohnen.
Seegurken, sehr schön.
Seegurken. Ja, und das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung untersucht dann auch das Schelfeis dort im Wendelmeer und hat da eine große Forschungsmission, wo sie auch die Klimaveränderung beobachten, wie das Eis schmilzt. Also das, was jetzt auch unsere Crew macht, ja. Und zwar nicht die gesamte Crew, sondern wir haben Tim, wir haben Lukas und wir haben Toni, die sind unterwegs und die untersuchen auch das Eis. Und man sieht das am Anfang ganz schön, weil man haben so ein Seaquest-Shuttle und das fährt dann unter diesen Eisbergen lang, also so richtig unterirdisch unter dem Eis entlang. Das sah richtig optisch gut aus, fand ich. Wieder dieses Shuttle da unter
fand
diesem Eisberg.
Fand diesen ganzen Einstieg ganz fantastisch sequestig. Also wir hatten dieses Stock-Footage.
So, das ist so richtig Staffel 1-Feeling,
ja. Und die Musik war auch so und dann machen die auch noch richtig was unter Wasser und sind da am Tun und Machen. Und ich war mir gar nicht sicher, sind die zu zweit oder zu dritt? Ich hatte nämlich eigentlich das Gefühl, die wären sogar zu dritt da. Mhm. Weil einer schiebt ja auch noch, war das Ford? Ich bin nicht sicher.
Ich glaube, das war Lukas. Also wir haben ja Tim im Shuttle, der irgendwie die Jungs abholen soll. Mhm. Und das ist auch so richtig schön. Das sieht
also dann schiebt Lukas dieses Sonar-Dingsi.
Ja, und wir haben ja diese Monster-Tauchanzüge an, die Ford sonst immer hatte. Ja, und in einem ist Toni, der mit einem riesengroßen Anker da irgendwie so rumspielt und ihn durch die Gegend wirft. Und den anderen mit so einem komischen, ich weiß nicht, das sah aus wie ein riesen Unterwasser-Rasenmäher. Irgendwie so ein komisches Teil oder so.
Ja, dann messen die wahrscheinlich so Seismographen-Zeugs. Ja. Sowas machen die bestimmt.
Ja. Und mit dem war Lukas unterwegs und sie untersuchen ja das Eis. Und das ist auch wieder ein schöner Rückgriff auf Staffel 1, weil wir haben jetzt ja wirklich wieder mal so ein Umweltthema. Weil Lukas sagt, naja, hier, der Rückgang des Eises ist viel schneller als gedacht. Und dann sagt der Tim, naja, es sind ja auch 10 Jahre her. Und ja, selbst seine Berechnungen vor 10 Jahren wurden eingeholt. Also da habe ich mich gefreut. Also es geht wieder richtig mal so forschungstechnisch. Es geht um ein Umweltthema, was aufgebracht wird, was hochgebracht wird.
Und wir hatten ja auch schon in Staffel 2 diesen, mit in der Krokodilfolge haben wir auch gelernt, dass diese ganze Minen-Unterwasser-Geschichte da auch das Eis zum Schmelzen bringt. So hat man nicht draus gelernt.
Nein. Ja, und dann sagt Tim hier noch irgend so einen Scherz. Der Mittlere Osten bekommt einen Eisberg zu Weihnachten. Und das war ja irgendwie schon ein bisschen vorgenommen, weil hier ist ja dieser Eisberg noch gar nicht abgebrochen. Also
das sieht er halt voraus.
Das sieht er voraus. Und mit diesen, da kommt der Schlips ins Rad. Ich glaube, ich mache das fast jetzt schon auf, weil irgendwie macht das keinen Sinn. Wir sind an der Südspitze von Südamerika. Und später soll ja, wie wir gelernt haben, dann der Eisberg in das Arabische Meer kommen. Aber das Arabische Meer gibt's nicht. Also wir haben einen Persischen Golf, der ist ja noch ein ganzes Stück anders und der ist ja auf der Nordhalbkugel. Und wenn man sich dann mal einen Atlas nimmt und dann diese ganze Meeresströmung anschaut, da gibt es keine, die von Südamerika um Südafrika rundherum geht, um dann bis hoch in den Persischen Golf zu gehen.
Ist auch ein wilder Trip für einen Eisberg. Aber wir haben ja auch gelernt, dass sowieso der Meeresspiegel stark angestiegen ist. Vielleicht ist sowieso alles durcheinander. Kann ja sein.
Was wir noch lernen, irgendwie scheint die Antarktis zur OIO zu gehören.
Stimmt.
Also das fand ich noch interessant. Weil erst jetzt löst sich ja dieser riesige Eisberg und der löst sich 750 Meilen östlich von dem Forschungsshuttle. Und da sehen wir auch ja wieder so schöne Filmaufnahmen. Also zwischendrin sehen wir mal so eine Kiefer, die so aus einem Schneefeld rausguckt im Schneesturm. Das passt nicht ganz so zur Geografie von der Antarktis, aber dann sehen wir ja wirklich, wie so ein großer Eisfeld bricht und sich löst und dann so ein riesen Eisberg gebildet wird. Also da hatten sie auch wieder schöne Aufnahmen zusammengeschnitten. Ich weiß auch nicht, ob das eine sogar ein bisschen mit animiert war, dass sie da ein bisschen mit Tricktechnik gearbeitet hatten.
Dass sie da Arbeit draufgeschmissen haben, kann ich mir vorstellen. Das war cool. Also es war wirklich
das war so schön, ja.
Schöner runder Sequest-Vorspann und lockerer Einstieg auch. Tony, der diesen Anker durch die Gegend schmeißt.
Also noch ein bisschen Humor, ja?
Ja, genau. Das war ich so, dachte ich mir, oh, schön. So können wir weitermachen.
Fängt gut an, ja. Dann kommt ja unser Action-Vorspann, der neue, mit dem ich noch nicht so richtig warm werde, muss ich auch sagen.
Hast du jetzt den Regulator mal gesehen?
Nein.
Du musst auf den Regulator achten.
Okay, das sind die Hausaufgaben für die nächste Folge. Ja. Und dann fangen wir ja wieder, geht's ja siegfestig weiter, weil wir sehen ja wieder so eine Unterwasser, es sieht fast aus wie eine Industrieanlage, weil wir sehen ja ellenlange Rohrleitungen und Gittersysteme und dann sehen wir auch so Habitatbereiche, also das sind ja wie so Türme mit so UFO-Bereiche, wo man so Lichter sieht, wo dann jemand wohnt und dann erfahren wir auch, wir sind am Dion International Special Metals and Agriculture.
A Departure of Dion Global Telecommunications and Poly Energies. Sehr griffiger Name.
Ja.
Aber geil, also auch hier, ne, da ist mal richtig was los unter Wasser, fand ich. Das sind große, ja. Komplexe. Also das.
Und das fasst ja wieder alles auf. Wir hatten ja schon Unterwasser Landwirtschaftskolonien hatten wir ja. Wir hatten Unterwasser Bergbausachen. Kommt ja alles wieder schön zusammen.
Ja, und das ist jetzt mehr. Ne? Also man sieht richtig, dass was passiert. Und es ist ein bisschen mehr geworden. Es ist nicht mehr dieses, wir sind Pioniere. Also es war ja am Anfang, war ja so irgendwie, wir fangen jetzt so gerade an, uns ins Meer irgendwie auszubreiten. Sondern es ist jetzt richtig durchgezogen.
Komplett besiedelt.
Besiedelt,
ja.
Und so, ja. Fand ich cool.
Ja, und der Name war so griffig. Dion International Special Metals and Agriculture. Dann dachte ich, ist ja DISMA als Abkürzung, dachte ich, gibt's da irgendwas?
Man merkt, du hast mal geforscht, du springst auf Akronyme an.
Ja, so ein bisschen. Ja. Naja, und auch weil mir das so viel in Staffel 2 hatten, ja. Ich habe eine amerikanische Death Metal Band gefunden, die DISMA heißt. Und das ist richtiger Death Metal. Also so Krögesang, so ganz tiefer, also nicht mehr ganz so meins. Und was aber noch cooler war, DISMA ist die Bezeichnung der Disaster Management Software vom TÜV Rheinland.
Okay. Ja. Die hätten da vielleicht mal vorbeischauen sollen.
Das System unterstützt die Katastrophenschutzbehörde, Berufsfeuerwehr und Unternehmen bei der Gefahrenabwehrplanung.
Okay.
Die haben Sequest geschaut, die haben das danach benannt, ich sag's dir.
Oder nach der Death Metal Band. Weißt du?
Nach der Death Metal Band. Ja, und unser Shuttle mit unseren drei Jungs, das fliegt jetzt zur DISMA, weil das scheint nicht nur eine Unterwasser-Bergbau- und Landwirtschaftskolonie zu sein, sondern es gibt da auch eine Bar. Und die Bar war cool.
Oh,
also das war so eine Mischung, irgendwie so Quarksbar und so ein bisschen orionischer Dungeon, weil wir haben ja diese tanzenden Gucko. Deckerfrauen, das hat mich so ein bisschen so.
Toll, dass die da Deckerfrauen auch reingestellt haben und so. Das war alles war schmierig und so an der Grenze zum Legalen, Illegalen und so. Das,
so ein
sehr schön Club, gemacht, ja.
Ein Club von Buffy, weil du hast ja hier so diese Gitter überall, du hast so die Laserlichtshow, du hast so eine metallische Musik, so Richtung Techno. Also schreit komplett alles 90er, aber war cool gemacht.
Ja, ich war auch so ein bisschen wieder in Sea West, so. Ne, also klar, wenn dafür gearbeitet wird, ne, dann müssen die auch feiern. Und das hat so ein bisschen Atmosphäre auch gemacht, ja.
Ja, aber es gibt einen Türsteher oder besser gesagt eine Türsteherin. Und die Jungs stehen nicht auf der Gästeliste. Und dann kommt Lukas und sagt, nee, aber ich bin doch hier der Ensign. Ich bin der Offizier der Sequest. Mhm. Auch das funktioniert nicht. Und dann zückt er noch so einen All-Access-Pass, den er hat, und damit geht's auf einmal.
Ja, aber fand ich interessant. Dieser Sequest-Bonus, den gab es ja immer. Also, ne? Also wenn man gesagt hat, man ist von der Sequest, dann ist man irgendwie bewundert worden, kam irgendwie rein. Und das zieht jetzt in dieser Zeit nicht mehr. Das fand ich spannend.
Was ich nicht verstanden habe, warum Lukas jetzt hier so komplett einen auf dicke Hose macht. Er ist jetzt Ensign, wo ich mir denke, ey, du bist Wesley, du bist nicht Riker. Also.
Ja, das wollten sie uns wohl irgendwie so irgendwie aufbinden, ne? Weil ich würde mal tippen, O'Neill ist 3-4 Ränge über ihm.
Der ist doch Lieutenant. Also,
fand ich auch, ich fand es ein bisschen unangenehm. So. Ja. Ja, aber sollte wohl auch so sein.
Ja, aber was wir noch erfahren, also Dion Industries, wo das alles dazugehört, wurde vor 5 Jahren erst gegründet. Und man sieht auch die Angestellten, die tragen alle so Tattoos, teilweise sogar mitten im Gesicht mit dem Firmenlogo, also auch die Einlassdame.
Ich würde sagen, nur die Frauen, ne?
Stimmt, bei den Männern hat man es nicht gesehen.
Das ist mir aufgefallen. Also wenn du da als Mann arbeitest, dann brauchst du kein Tattoo. Als Frau musst du dich stempeln lassen.
Also hat schon so ein bisschen so wie Sklavenstempel, so ein bisschen so einen Geschmack hatte das, ja. Ja, auf jeden Fall mit dem All-Access-Pass kommen sie jetzt rein. Lukas macht weiter einen auf dicke Hose, also spielt sich das, so richtig das, so also, gegenüber, das
fällt mir jetzt
gegenüber
auch auf.
Toni auf, ja.
Ja. Aber was ist denn das eigentlich für ein Quatsch? Du hast diesen All-Access-Pass und machst trotzdem vorher so ein Gewese. Lass mich rein.
Zack.
So. Wäre doch auch irgendwie der coolere Auftritt, würde ich jetzt sagen. Ja, gut.
Er muss ja zeigen, dass er Offizier ist, ja. Und dann gibt es ja auch diese Diskussion, dass er ja nicht denkt, dass Toni auch das Zeug hat, ein Offizier zu werden. Und Tim hat gar keinen Bock auf die Diskussion und verdreht nur die Augen. Also, und dann wollen sie ja was zu essen bestellen. Also man merkt hier schon, Toni hat so ein bisschen Ambition. Also der denkt schon über seine Zukunft jetzt nach. Finde ich gut. Also wir hatten ja schon so eine gesamte Charakterentwicklung in Staffel 2 und jetzt geht's anscheinend weiter. Und Lukas ist hier so ein richtiger Ekel. Also.
Ja, die sind beide so ein bisschen auch so ein bisschen wieder zurückgeschrieben, fand ich. Ne? Also,
ja.
Also die waren beide schon weiter. Also was jetzt auch dann mit Toni passiert. Also ich finde die Idee ja ganz nett, aber ich glaube, ich kauf's nicht. So. Aber können wir nachher drüber sprechen. Ja.
Ja, die hatten ja eigentlich die super dicke Freundschaft, fast die Brüder, ja.
Ja,
aber jetzt haben wir erstmal einen Schnitt. Wir kriegen so richtig schöne Bösewicht-Musik.
Ja.
Und dann sehen wir auch das Hauptquartier von Deon International. Und jetzt springen wir wieder, also wir springen die ganze Folge quer einmal über den Globus. Jetzt sind wir nämlich im Karibischen Meer an der neuhaitianischen Küste.
Ja, aber auch das ist ja wieder so ein Riesending. Und, und auch wenn wir nachher reingucken, also wir haben ja diesen Shot, wo sie da in diesem Besprechungsraum sind und da geht ein Fenster quasi raus und dann sieht man da hinten, wie dann hinter diesem Fenster noch Leute rumlaufen und so. Also die haben es ganz schön groß gemacht alles und ich finde es auch toll, gerade dass wir hier so viel springen und ganz vieles unter Wasser los und Komplexe und so. Also ich finde, in der Folge haben sie so eine richtig große Welt uns aufgemacht.
Die haben sich richtig Mühe gegeben, weil die hätten ja so ein 0815 Matte-Painting da hinsetzen können. Ja, aber nein, die haben ja wirklich weitergebaut und da laufen permanent Leute rum oder fahren Autos hin und her und so. Und wir sehen jetzt auch hier zum ersten Mal diesen Larry Deon, also unseren neuen Chef. Und wir kriegen nur Bruchstücke mit. Irgendwie davon Flüchtlingen zu helfen und irgendeine makronesische Revolte, also das wäre ja dann wieder im Südpazifik. Und den Makronesien-Präsident hat man ja in der letzten Folge, Byrne, als den Bösewicht. Also wissen wir ja noch gar nicht so, wo wir den Deon hinstellen sollen. Ist ja böse, ist ja schlecht. Wir hatten ja die Bösewicht-Musik, aber hier sagt er ja, will ja Leuten helfen. Wir erfahren dann noch, er ist mächtiger als Byrne. Also Byrne war ja ein Politiker und er ist jetzt so ein super Industrieller.
Ja, also man kriegt ja schon mit, ne, er will auch damit spielen, ne? Also er will so in die Politik eingreifen und sieht sich eigentlich als noch weit mächtiger als
König der Welt.
Ja, oder gut vernetzt und ich mache mein eigenes Ding. Und, ich weiß nicht, ob du geglaubt hast, dass ihm die makronesischen Flüchtlinge.
Nein.
Natürlich weil, nicht. Aber,
weil er sagt ja dann auch. Genau. Also Björn kann ja machen, was er will. Ich kann ihn einfach einen Saft abdrehen, dann hat er keinen Strom mehr. Dann kann er mal gucken, was er macht, ja. Und er sagt ja dann auch, naja, und die geben uns positive Publicity.
Genau.
Ja. Und mit denen können wir dann noch die OIO-Blockade umgehen. Also wir merken schon, der ist super reich und skrupellos und dann geht ja diese Vorstandssitzung weiter und dann ist ja auch eine andere Firma, die ihm irgendwie im Weg ist, wo er einfach sagt, ja, dann kaufen wir sie halt auf, ja, wenn die sich so anstellen. Und da finde ich, da hatten sie ja richtig guten Griff in die Zukunft. Also war schon richtig prophetisch, weil wir erleben jetzt ja, wie superreiche Städte absperren, um eine Feier zu machen oder sich komplett in die Politik einmischen und die mitbestimmen.
Ja, ja. Ich meine, das ist ja auch ein altes Sequest-Motiv. Wir hatten das im Pilotfilm. Ne? Wir hatten im Pilotfilm hatten wir diesen superreichen Typ, der da irgendwie
mit dem U-Boot da genau, geschartert ja, hat. Ne? Ja.
Das war da schon ein Motiv. Wir hatten unseren verrückten Hotelier.
Oh, der war super.
mit seinem grandiosen James-Bond-Bösewicht-Plan und so. Also auch das fand ich eigentlich wieder einen schönen Rückgriff auf ein altes Sequest-Motiv.
Und dann sehen wir ja auch, dann kommt der Mann fürs Grobe rein, der Mason. Und der ist auch ganz klassisch, so im schwarzen Anzug, kommt dann zur Vorstandssitzung, flüstert ihm was ins Ohr, dann wird er die Sitzung abgebrochen und dann erfahren wir, er hat die Sequest geortet. Also wird jetzt hier so die Sequest als Gegenspieler aufgebaut. Ja, und irgendwie haben sie es geschafft, einen Eisberg zum Abbrechen zu bringen. Und wir erfahren auch noch, dass denen auch irgendwelche Umweltbestimmungen gar nicht so wichtig sind und ernst sind. Und irgendwie haben sie aber Lukas als jetzt den Teamleader, der das da untersucht, den Eisberg, auf dem Radar. Und Deon ist auch irgendwie von Lukas beeindruckt und sagt, naja, hier, den merken wir uns mal. Und irgendwann können wir ihnen ja mal versuchen, den Job anzubieten. Also schauen wir mal.
Ja, es ist hier jetzt auch schon, dass rauskommt, dass das quasi so Teil des Masterplans ist, dass man die Umwelt versaut hat und damit das Wasser, damit man nachher mit seinem Süßwasser da wieder kommen kann. Ja, ne?
Ja,
das blitzt hier schon so durch, ne? Ja.
Blitzt schon durch, ja. Und jetzt lernen wir auch, der Deon hat auch eine Privatarmee, weil in der Bar ist auch eine Soldatin, die ein Auge auf die Jungs geworfen hat und auch informiert wurde über die Jungs, dass sie da sind und ihnen jetzt einen Trink spendieren will. Und da sagt dann Tim, nein, wir trinken nicht. Und dann, also scheint das irgendwie echter Alkohol jetzt auch nicht mehr so legal zu sein, oder?
Ja, ich glaube, weil sie im Dienst sind, ne? Also.
Oder weil sie im Dienst sind, ja. Und im Club gibt es ja auch richtiges Fleisch. Also, das ist ja noch so ein Hinweis, dass es hier so ein semi-legaler Bereich ist, wo sie sich so aufhalten. Ja, und dann bekommt Lukas einen Anruf von der Sequest. Irgendwie soll er sich melden, zurückmelden an Herrn der Anruf und da sagt Lukas wieder, Enzym wollen check bitte.
Ja.
Ja, und dann hat er aber nicht mehr die Person in der Leitung, die ihn verbunden hat, sondern Captain Hudson, der ihn dann erstmal den Kopf wäscht, wo er sagt, naja, mit großer Macht kommt auch große Verantwortung und man muss den Rang auch tragen. Und dann ist er erstmal ganz still.
Ja, ich dachte.
Und was mir aufgefallen ist, der Typ, der die Folien schneidet, dass die Bildschirme bunt sind. Ist nicht mehr da. Wir haben jetzt eckige Bildschirme.
Ja, später bei McGeth, da ist es noch so, ne? Also, ich meine, gut, der Bildschirm ist halt quadratisch, aber dann sind wenigstens noch die so softwaremäßig da Ecken drin, aber ja, das ist jetzt weg.
Ja. Ja, und die Sequest hat jetzt den losgelösten Eisberg lokalisiert und wir erfahren auch, wie groß er ist. Er ist so groß wie in Neuengland.
Das ist groß?
Ja, Neuengland ist, ich habe es mal umgerechnet, 63 mal das Saarland.
Ah, das gute Saarland, Vergleich zu bringen.
Also 162.362 Quadratkilometer, nur die Landmasse. Ja. Das ist schon riesig. Und wir erfahren jetzt, der Eisberg schwimmt mit dem Somali-Strom zum Arabischen Meer. Also das Arabische Meer gibt's nicht. Und es gibt eine Somali-Strömung, die hieß früher Malabar-Strömung. Und das ist eine warme Meeresströmung, die geht so entlang der nordostafrikanischen Küste im Indischen Ozean. Also man kann sich so vorstellen, so Höhe Madagaskar, so hoch dann bis Somalia, Oman. Also muss ja der Eisberg erstmal unten von der Antarktis schon ganz schön weit gekommen sein, dass er bis dahin geht.
Ja, das ist eh komisch, ne? Also
ja, das ist die Geografie, muss man hier außer Acht lassen.
Ja, nicht nur die Geografie, also es ist ja jetzt so, also der Konflikt ist ja, dass die Sequest natürlich den Eisberg jetzt irgendwie zerstören soll, will, muss, weil er halt eine Gefahr darstellt, nämlich irgendwie Überschwemmungen da verursachen würde. Davon muss er ja schmilzen, ne?
Ja, die Theorie ist, er schmilzt und dann gibt es Überschwemmung und die Überschwemmung gibt es auf allen Kontinenten bis 100 Meilen ins Landesinnere. Das ist ja schon mal eine Nummer.
Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, dass ja wir nachher erfahren, dass Dion damit irgendwie Süßwasser gewinnen will. Aber das ist doch ein Problem, wenn das Ding schmilzt.
Ja, das habe ich auch nicht also verstanden.
Das funktioniert,
weil das Ding
nicht.
Selbst was jetzt hier der Auftrag wird, die sollen ja das Ding zerbomben. Das sind ein Stück gemacht, aber wenn die Stücke schmelzen, ist es doch immer noch die gleiche Menge an Wasser, die da kommt.
Ja, dann verteilt es sich vielleicht.
Ja, auf jeden Fall drohen Ernteausfälle und Hungersnöte und die Jungs sollen zurück an Bord.
Gut, auf jeden Fall wissen wir jetzt, der Eisberg muss weg.
Und der Eisberg ist weg. Und jetzt wird's noch cool, weil Lukas telefoniert ja mitten in der Bar an so einem Terminal, so rundherum sind Leute.
Das Ding hat er bei, der hat ja so ein Täschchen mit Reißverschluss, das macht er auf und da ist das drin.
Ach so, das war
ja,
ein mobiles
das ist der Miet. Also der hat so
ein, das habe ich gar nicht so mitgekriegt.
Der
ich dachte,
ein Tablet dabei oder so, irgendwie sowas, ja.
Und auf jeden Fall sagt er, mach mal einen gesicherten Kanal, ja. Wo ich mir denke, ist ja schön, wenn Hudson bei sich das ablockt, dass es gesichert ist und er dann aber trotzdem weiter in der Bar da telefoniert, wo jeder mithören kann. Ja, und irgendwie haben sie ja mitgekriegt, dass irgendwie über die Privatarmee will die irgendwelche makronesischen Flüchtlinge retten und Deon will damit die UIO-Blockade umgehen. Das hat wohl Lukas mitgekriegt und sagt das jetzt Hudson. Und Hudson denkt nicht, dass die UIO da eingreifen wird. Und wir erfahren dann noch, dass Deon IBM verkauft hat auf einem Flohmarkt. Also irgendwie kennen ihn alle.
Ja, der muss ein großer, großer Wirtschaftsmensch sein. Also irgendwie ist das ja auch, das ist ja so ein bisschen auch so ein bisschen komisch aufgezogen. Also eigentlich sind die ja da investigativ unterwegs, die drei, ne?
Ja.
Also die haben ja schon so einen Verdacht irgendwie. Aber für uns als ZuschauerInnen kommt der Verdacht erst viel später um die Ecke. Das ist irgendwie komisch, dass die da jetzt schon quasi ermitteln in dieser Bar. Aber wir wissen alle noch gar nicht, warum. Und eigentlich wissen die es aber auch nicht, weil so für uns kommt ja jetzt erst nach und nach raus, dass dieser Dion dahinter steckt. Also das ist alles ein bisschen, da haben sie das Drehbuch irgendwie komisch verknotet. So.
Ja, da hackt so ein bisschen. Mhm. Ja, und jetzt an Bord bekommen wir jetzt noch einen neuen Konflikt präsentiert, weil Ford will jetzt wissen, was Lukas und Hudson da telefoniert haben und der sagt ja noch, naja, hier an Bord der Sequest ist es ja so üblich, dass man offen miteinander redet über alles, dass man dann auch weiß, wenn irgendeine Situation ist, eine Notfallsituation, dass jeder über alles Bescheid weiß und man gut agieren kann. Und so wird es ja auch bei Pritchard gelebt, zwischen Pritchard und Ford auch und zwischen Pritchard und den anderen. Aber Hudson sieht das gar nicht so. Der sagt dann nur, nö, mein Boot, meine Regeln, mein Ensign geht dich gar nichts an. Also da knirscht's zwischen dem XO und dem Captain.
Ich weiß nicht, also Ford kann ja jetzt auch nicht wissen, warum Lukas da einen sicheren Kanal angefordert hat. Vielleicht war das ja wichtig. Also ich fand es jetzt in der Position nicht wichtig, aber so grundsätzlich kann das ja auch von Lukas Seite gute Gründe gehabt haben. Also da haben sie jetzt auch einen Konflikt einfach um des Konfliktwillens hingeschrieben. Doch.
Ja, hab
ich so das
Gefühl. Und damit
Ford nachher mit Henderson sich aussprechen kann. Ja,
aber es geht knall auf Fall weiter, weil wir springen jetzt auf einmal zur Ostküste Makronesiens, ehemals Neuaustralien. Und wir sind mitten in einer Kampfszene. Also es wird geschossen, es gibt Explosionen. Wir sehen Menschen, die flüchten, die rennen.
Ja, irgendwie so, auch Armee gegen Zivilisten, ne? Also,
ja, so drei Schlauchboote, ja, die da so im Meer sehen. Und sehen dann auch, wie ein Elternteil umgeschossen wird und ein Kind da am Dreck liegt, das dann gerettet wird. Und wer rettet das Kind? Benjamin Krieg.
Tadam! Hallo?
Ja. Hat es auf dem Arm und blickt in die Kamera. Und Mann, und sieht ja gut aus.
Ja, das, ne? Aber auch nur dieser Shot quasi, ne, damit man ihn auch erkennt. Und dann sind wir auch schon wieder weg. Geil.
Ja.
Also so fand ich richtig gut, ja.
Er sieht echt gut aus, so mit seiner Klamotte und der Mütze und so diesem Bart, 3-Tage-Bart.
Ja, ist nicht mehr so geschniegelt wie früher, ne, sondern
nicht mehr
hat
so,
was
so
mitgemacht.
Ja, nicht so allklatter, schmierig, so, der da irgendwelche komischen Sachen verkauft, sondern sieht echt gut aus. Und dann kommt wieder ein richtiger Bruch, weil wir sehen dann Toni, wie er einen Offiziersrang
hat. Ich habe da null mit gerechnet.
Ja.
So, also da haben sie einen echten Coup gemacht hier.
Dass sie ihn zurückgebracht haben.
Zurückgebracht haben, finde ich Hammer.
Finde ich gut. Und wie sie ihn zurückgebracht haben. Mhm. Also er hat hier den allerbesten Plot, finde ich.
Auf jeden Fall den besten Auftritt.
Das auch. Ja. Aber jetzt haben wir nochmal Toni, weil wir sehen Toni, wie er ein Offiziershandbuch studiert. Und wir sehen, wie er so den Text sich einspricht und so ganz langsam liest, und er hat eine Lese-Rechtschreibschwäche anscheinend, was jetzt auch zum ersten Mal.
Ja.
Wir sehen da so richtig so, wie er strackelt. Was ich schön fand, er hat einen Rekorder, und der speichert auf Minidisc.
Ja, die Zukunft.
Ja.
Die Zukunft ist Jahr 2032, ja. Ja. Ach, also. Ja, ich weiß, dass du mit Leserechtschreibschwäche weit kommst, dass du das auch mal maskieren kannst und so. Ich glaube es trotzdem nicht.
Dass er diesen Klassenclown gemacht hat, das würde ja auch dazu passen, um das zu überspielen so ein bisschen.
Ja, ich glaube es trotzdem nicht. Also ich glaube nicht, dass du auf einer Sequest dienen kannst. Das kommt nicht raus. Also da finde ich so ein bisschen, da knirscht es so ein bisschen in der Story.
Naja, aber sie versuchen ihm halt noch irgendwie mehr Tiefe zu geben. Ja. Also das ist eigentlich die Intention.
Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie sie Deckwood ja auch schon mal immer ein bisschen dümmer gemacht haben, als eigentlich ist. Und es ist jetzt hier auch wieder so irgendwie.
Ja, da kommt ja später auch nochmal so eine komische Szene. Aber jetzt sehen wir fort, wie er sich bei Henderson ausheult über seine Probleme mit Hudson. Ja, und was wir schon in der ersten Folge hatten, sie himmelt ihn weiter an. Ja, er fühlt sich ständig getestet, ja, und dann sieht man auch Henderson so Körperkontakt, ja, und dann sagt sie ihm ja auch noch, dass sie ihn mag, als sie geht. Und dann sieht man, er ist ganz hin und her gerissen und zweifelt aber noch, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Also er sitzt ja da so und denkt, Junge, gehst du da jetzt drauf ein? Machst du da mit oder?
Ja, da kommt ja nachher dann auch nochmal eine Szene, wo man ihn das mal fragen könnte. Ob er das selber so richtig findet, aber gut. Kommt einmal hin. Ja.
Ja, aber bevor wir dahin kommen, haben wir jetzt erstmal Kampfchat U-Boot-Action mit Brody und unserem neuen Lieutenant Fredericks. Und die werden von Hudson und O'Neill beobachtet. Und dann bewundert ja Tim das Boot und Hudson denkt, es ist Fredericks und wird da so ein bisschen passiv-aggressiv, ja, beschützt da die Frau. Und wir bekommen jetzt noch ein bisschen Hintergrundwissen, weil wir erfahren, Fredericks hatte einen beinahe Unfall oder hatte einen schweren Unfall mit diesen neuen super Kampf-U-Booten und danach eine Psychose, also wirklich schwere psychische Probleme. Und das Militär hat eine super tolle Lösung gehabt. Die haben ihr die Angst herausprogrammiert, erfahren wir dann. Also es wurde nicht aufgearbeitet, sondern irgendwie nur ausgelöscht.
Das war, ist mit diesem Chip auch wieder, ne?
Mit diesem Chip, den sie da an der Seite hat. Also tolle Lösung. Ja, und wir sehen weiter, dass so Fredericks und Brody so die Konkurrenz jetzt sind. Also das wird wieder aufgebaut. Und die sind auf Aufklärungsmission. Und Brody wird jetzt hier, der unser Supersoldat war in Staffel 2, wird hier immer auch dümmlicher dargestellt und irgendwie schlechter. Das finde ich auch so seltsam. Und da gab es noch eine ganz komische Szene. Also sie sprechen ja immer mit miteinander und einmal spricht ja Hudson dann mit Freddy und das macht er vor Tims Gesicht, also so schreit ihm fast rein. Also der arme O'Neill, der muss ja auch einiges mitmachen.
Das Ganze, also, ne, die machen da halt, fahren da hin und her und wir sehen jetzt halt so, hier Freddix ist noch superer als Brody und Brody ist da irgendwie, stinkt da hinten ab. Ich fand die Helme ein bisschen seltsam. Wie findest du die Helme? Die haben ja diese Helme auf.
Die sehen so komischer 60er-Jahre-Science-Fiction-Movie-mäßig. Genau. Zu Flash Gordon würden die gut passen.
Genau, ne? Also ja, fand ich irgendwie schräg. Aber ja, da wird so ein Konflikt zwischen den beiden aufgebaut, der sich aber ja auch am Ende der Folge wieder auflöst. Ja, Fredrix braucht halt Screentime. Also, ne?
Ja. Und wir brauchen Action und wir haben diese super neuen, geilen, schnellen U-Boot-Flieger-Dinger. Die Helme machen ja keinen Sinn, du bist ja unter Wasser. Also, na gut.
Man kann sich in dem Ding nicht den Kopf stoßen, das ist schon ganz gut.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, dann sind wir im nächsten Sprung wieder im Hauptquartier. Deon erfährt, dass die Siegfest Kurs auf den Eisberg nimmt und Fighter vorausgeschickt worden. Und jetzt erfahren wir noch ein bisschen was von seinem Masterplan. Irgendwie hat er da die Flüchtlinge auf den Eisberg und Hudson wird den Eisberg nicht zerstören, weil dann kommen ja die Flüchtlinge um.
Genau.
Und also schafft für ihn so ein moralisches Dilemma. Und er will dann die Brocken von dem Eisberg benutzen, um Trinkwasser aufzuarbeiten, also daraus Trinkwasser zu gewinnen. Anrainerstaaten da von seinem arabischen Meer, weil es halt da einen Mangel gibt.
Jetzt waren die ja da an der makronesischen Küste, ne?
Ja, diese Flüchtlinge. Ich weiß nicht, wie die zu diesem Eisberg mit
diesen drei Schlauchbooten. Und warum? Warum sollten die das tun?
Über den gesamten Indischen Ozean.
Ja.
Die Geografie muss hier komplett rauslassen. Du darfst da nicht drüber nachdenken, dann funktioniert's. Aber sobald du da irgendwie versuchst, das nachzuvollziehen, hört's komplett auf. Ja, jetzt haben wir noch eine schöne Szene zwischen Tony und Henderson, weil er fragt sie nach Hilfe und sie willigt dann auch ein, ihm Lesen beizubringen. Obwohl Lesen beibringen ist es ja gar nicht. Er kann ja lesen. Er hat ja nur Probleme mit dem schnellen und flüssigen Lesen.
Ja, offensichtlich hat Henderson da Kompetenzen. Also ich wüsste nie, wie man das macht.
Ich auch nicht.
Aber Henderson.
Okay. Ja, und jetzt erfahren wir noch in dem Gespräch mit McGaff, dort Flüchtlinge vermisst werden und jetzt diese OEO-Burn-Blockade, die sind ja im Clinch miteinander und blockieren sich und blockieren da anscheinend auch ihre Satellitendaten. Also wir können dann Teile von dem Meer ergattern. Beobachten und nachverfolgen und wissen da auch nicht, wo die Flüchtlinge hin sind. Also es scheint da schwarze Flecken zu bilden. Ja, und jetzt erreichen die Scout-Schiffe den Eisberg und da soll in der Nähe ein Flüchtlingsschiff sein. Also irgendwie müssen die von ihren Schlauchbooten auf ein größeres Schiff und dann auf diesen Eisberg gekommen sein.
Ja, war nicht die beste Idee, nach Süden zu fahren, wenn man schon da unten in Australien ist. Aber nee, ja, gut.
Okay, jetzt kommen noch fremde Fighter, also irgendwelche Fremden, wir erfahren später, dass es Drohnen sind, also auch so Kampf, U-Boot, Kampfjet-Dinger da, die beiden angreifen und jetzt benutzt ja Freddy so Pilotenslang, ja, hier Bubi, also jetzt hier so ein feindlicher Flieger kommt und greift uns an, das versteht Brody am Anfang nicht, wo ich denke, ey, der ist doch wie viele Jahre schon beim Militär?
Den haben sie auch dümmer gemacht, als er eigentlich ist. Ne?
Komplett, also, ja. Also Freddy muss ihm anschreien und sagen, ey, du musst ausweichen und dann schreit auch Hudson rum und schubst dann Tim rum, weil er nicht schnell genug da ihm antwortet und sagt, es sieht so aus, als werden sie angegriffen. Kann ich auch nachvollziehen, nachdem wir jetzt wissen, dass ja irgendwie die Satellitendaten da gestört werden. Aber Lukas ist unser Mann. er übernimmt dann für Tim und gibt dann durch, dass sie wirklich angegriffen werden und dass die feindlichen Subfighter Drohnen sind und jetzt bekommen sie einen Schussbefehl.
Da musste Hudson auch einfach nochmal böse sein.
Ne? Ja.
Das merken, dass er ganz, ganz anders ist als Virginia.
Ja, und dann schießen sie rum und Freddy trifft auch eine von diesen Drohnen. Ja, und wer auch rumschreit, ist Ford. Weil wir haben ja jetzt hier roten Alarm, er muss zur Brücke und dann sieht er aber, wie Toni aus Hendersons Quartier kommt und schreit er dann Toni an, was er denn bei Henderson macht, weil sie ist ja Offizierin und er nicht und so nach dem Motto, fraternisieren mit Offizieren geht ja nicht für dich als einfachen Soldaten. Also da ist er wirklich komplett eifersüchtig und benimmt sich voll daneben, was wir auch nicht von ihnen so kennen, ja.
Nee, und vor allen Dingen, warum dürfen die sich denn nicht besuchen?
Wir sind auf dem U-Boot, genau. So viele andere Möglichkeiten hast du doch dann.
Ja, und das gilt ja für ihn auch, ne? Also er ist ja auch ihr Vorgesetzter, also da sollte er dann auch den gleichen Maßstab eigentlich in sich anlegen.
Naja, und weil er so lange Toni angeschrien hat, kommt er auch zu spät und bekommt dann den nächsten Rüffel von Hudson, weil er einfach nicht rechtzeitig auf der Brücke war in einer Notfallsituation.
Ja, ganz verstehend. Toni sagt ja auch, hey, hier ist roter Alarm, darum bin ich hier. Und,
ja.
Und dann hat er noch Zeit, ihn da irgendwie anzubrüllen. Ja,
ja dann Brody ist ganz schlecht im Kampf. Irgendwie wird aber dann Freddy getroffen und muss notwassern. Und dann sehen wir auch so eine Art Schleudersitzfunktion, wo aber dann nicht der Pilot rauskatapultiert wird, sondern so eine ganze Kapsel.
War auch ganz cool animiert.
Aber dann, Brody kann sie dann noch retten und alles ist gut. Ja, und dann will Hudson das Deckwort zwischendrin noch verschwindet, weil er sagt, er will keine Zivilisten mehr auf der Brücke haben. Und dann schaut Deckwort ganz traurig, also damit den nächsten Konflikt, den Hudson da aufbaut. Und jetzt haben wir so eine richtige James-Bond-Szene, weil ja, wir sehen jetzt...
Ja, ein bisschen warm.
Ja, wir sehen Deon, der ein Briefing bekommt in einer Sauna, wo er massiert wird.
Super, ja. Die Drohnen sind abgeknallt, ne?
Alle kaputt.
Also, Barry hat sich dann ja auch rehabilitiert, ne? Er hat ja auch eine abgeknallt und jetzt. Also, eigentlich reden die ja da über, also nichts, ne? Es geht nur um diese Szene. Es passiert eigentlich nichts inhaltlich, aber ja, dann kriegen wir jetzt auch nochmal erzählt, was da alles passiert ist. Und dann steigen wir auch schon wieder um und Hudson macht Sit-Ups. Da habe ich auch so gedacht, jetzt sehen wir mal den weird Sequest Call aus der anderen Perspektive.
Ja.
So der McGeth sitzt eigentlich gerade schon mal in seinem Büro, aber der hat sich. Der macht da seine Sit-Ups, um mit ihm da zu sprechen. Fand ich gut.
Und die streiten ja auch, ja, weil er vermutet ja Deon hinter dem Angriff und McGeth sagt, ja, er kriegt keine Freigabe, ihn jetzt anzugreifen, weil das macht dann wieder irgendwelche Katastrophen auf dem Markt. Ja, und er nimmt ihn ja nicht ernst. Das ist ja sein Vorgesetzter. Er sagt ja dann auch, naja, du warst bis vor kurzem noch Frachterkapitän. Mach mal jetzt hier nicht so einen auf dicke Hose. Und da sagt er, ich war aber gewollt, von mir aus gewollt, Frachterkapitän. Also hat ein ziemlich großes Ego, unser Captain Hudson.
Definitiv.
Ja. Und jetzt kommt Deckwood zu Hudson und führt mit ihm ein Gespräch, ja, dass er... Er ist ja kein Mensch, sagt er. Mhm. Und wenn ich kein Mensch bin, kann ich doch kein Zivilist sein. Also sein Ziel ist ja, dass er weiter zur Crew gehört und auch mit auf die Brücke darf. Und dann sagt, naja, und Lukas musste doch zur Navy, na dann kann ich doch auch zur Navy. Ja, und dann hat er so eine Art Bewerbungsgespräch und dann fragt er ihn, naja, was ist denn so deine Stärke? Und dann präsentiert er gleich Stärke, ja. Also schlägt er gegen die Wand und sagt, ja, das kann ich gut.
Ja, es kommt Meldung von oben, ne? So, was ist denn hier passiert? Also Deckwood hat das ganze Schiff erschüttert mit einem Schlag an die richtige Stelle und Colin Powell, Präsident Colin Powell, fällt von der Wand. Ja,
sehr schön. Das war interessant, ja, weil das war ja ein amerikanischer Offizier und Politiker, passt ja sehr gut, weil er war ja auch Vier-Sterne-General, das passt dann gut zu Hudson und so sein, wie man ihn so vorstellt. Und er war ja hier Joint Chief of Staff und dann war er ja auch noch Außenminister unter George W. Bush.
Ja, also was ich halt spannend finde, ist, dass er zu der Zeit, als sie das produziert haben, da war er ja noch gar nicht Politiker. Also nee, klar, er war Militärpolitiker in dem Sinne, er war bekannt, er war halt General und solche Sachen. Aber er
war dann noch nicht Außenminister.
Er war nicht Außenminister und trotzdem haben sie ihn quasi als Präsidenten projiziert. Das fand ich total interessant, dass sie das gemacht haben. Ja. Auch als schwarzen Präsidenten, ne? Also muss man auch mal sagen, ja. Und natürlich, klar, als Supermilitär ist ja.
Passt ja super zu
Ratzen. Hat das Vorbild ohne Ende.
Ja.
Ja. Ich fand fantastisch, wie die beiden zusammengespielt haben. Wirklich gut.
Peter DeLuise ist klasse.
Ja, klasse. Aber nicht nur Peter DeLuise. Also sie hatten beide ein unglaubliches Timing. Die haben ja mache ich jetzt einen militärischen Gruß oder gebe ich eine Hand? Das war ja schon so richtig Slapstick-Choreografie, wie sie das gemacht haben. Und ich finde, die sind beide richtig gut miteinander umgegangen und haben das richtig gut dargestellt. Also habe ich nicht erwartet, dass da in dem Konflikt, der da ja so offensichtlich aufgebaut werden soll, so eine geile Schauspielerchemie einfach passiert. Hat mir richtig gut gefallen. Ganz toll.
Und er nimmt ihn jetzt ernst, ja. Also er denkt über Deckwirts Gesuch nach und ich dachte schon, ja, das geht jetzt wieder so, dass er Deckwirt so dumm wird, aber nee, irgendwie Deckwirt wird jetzt als Super Security anscheinend aufgebaut.
Ja, mal gucken.
Ja, jetzt sind wir beim Eisberg mit der Sigquist. Sie machen die Torpedos bereit und da haben wir auch so schöne Animationen gehabt, weil wir haben ja so die Schächte gesehen und wie sie die so reinfahren und so. Das war ja auch neu. Und jetzt
ist auch im Vorspann, so kurz nach dem Regulate.
Ich muss den echt das da angucken. Ja, und jetzt detektiert Lukas Lebewesen auf dem Eisberg. Also nicht Tim, der das sonst immer macht, sondern Lukas. Und sagt ja jetzt hier nicht feuern. Watson dann nochmal sagt, Ensigns geben hier keine Befehle. Das war auch nochmal so gut.
Mhm.
Aber dann sagt er, nee, das sind halt wirklich Lebewesen. Und wir wissen nicht, sind es Robben oder sind es jemand anders? Und dann sagt Hudson, nee, dann gucken wir doch mal lieber nach und schickt ein Landungsteam los. Und das ist auch interessant, weil da ist jetzt ja Deckwood mit dabei. Also sonst ist ja mal Brody und Ford, die losgegangen sind. Aber diesmal ist halt Lukas, Brody und Deckwood, die zum Landungsteam gehören.
Ja, und Hudson.
Und Hudson.
Das ist ja dann auch nochmal so ein kleiner Konflikt mit Ford, wobei er dann sagt, der Captain kann doch nicht. Und Hudson sagt, ja doch.
Hm.
Das ist ja auch ganz spannend. Sie haben es jetzt auch wirklich so gemacht, dass nur Leute dahin gehen, die Creek nicht kennt, außer Lukas. Ne?
Hm.
Das fand,
stimmt.
Ne? Also das haben sie auch nochmal ganz gut hingekriegt eigentlich.
Ja, und auf dem Eisberg wird es auch wild, weil da wird das Team auf einmal beschossen mit Maschinengewehrfeuer und dann gibt es so ein wildes Gefecht. Unsere Leute schießen mit Laser, die anderen schießen mit Maschinengewehrfeuer. Dann wird Deckwood angeschossen.
Ja, der Kurde rennt ja auch erstmal richtig los, ne? Also
ja.
der macht ja nochmal hier, also ich weiß nicht Action. Warum. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass er das tut, aber. Er soll heldenhaft angeschossen werden und darum ist das
unsere
jetzt
so. Ein-Mann-Armee so, ist ja. Das jetzt.
Ja.
Ja, und dann sehen wir auch, Krieg ist einer der Schützen.
Ja.
Ja, und er lässt ja dann auch erstmal das Feuer einstellen und erklärt sich ja dann auch und sagt, ja, wir haben hier diese Eisberg wurde von makronesischen Flüchtlingen besetzt und das ist jetzt unser neues Zuhause.
Ja, super.
Ich frage mich nur, warum. Also Zeit muss vergangen sein, weil er hat jetzt mehr Bart. Okay, die brauchten ja auch Zeit, bis sie da hingegangen sind.
Aber ist trotzdem scheiße.
Was willst du auf einem Eisberg wohnen, ey?
Ja.
Aber Krieg mit Bart sieht richtig gut aus.
Er sieht sowieso super aus. Also
der Katsu-Charakter
so
da.
Ich finde, der könnte so in einer Band singen. Das finde ich richtig gut. So sieht er aus, ja. Ja, Hudson sagt jetzt hier, ich bin hier Captain der Sequest und Creek hat auch keine Nachrichten geguckt, denn für ihn ist jetzt irgendwie Bridger immer noch eigentlich Captain der Sequest und die Sequest immer noch verschollen.
Hm.
Ja, also da, dass die Sequest jetzt wieder irgendwie da ist, das war doch eigentlich ein Ding in der letzten Folge, oder? Das ist doch groß um die Welt gegangen eigentlich, dachte ich.
Ja, weil die haben doch die Kolonie gerettet und alles. Ja. Naja gut, ja, wenn der auf seinem Schlauchboot da war.
Ja, oder auf einem anderen Eisberg vielleicht.
Und der andere die Satelliten abgeschaltet hat. Also auf jeden Fall erkennt Lukas jetzt Krieg. Und dann unterhalten sie sich ja dann auch wieder an Bord. Also Ford.
Das ist doch ganz schön hin und her, ne?
Ja, ja.
Das erst auf dem Eisberg, das ist, dann wieder auf das U-Boot. Und dann wieder dann auf dem Eisberg.
Ja. Und hier fand ich jetzt krass, dass Ford sagt, naja, Krieg ist ja krank, also psychisch krank, ja. Er ist mir Schucke. Deshalb macht er das sehr schön, seine Aussage. Ja. Das fand ich eine ziemlich harte Aussage. Und Hudson sagt ja, nee, das sind herumgeschubste Flüchtlinge. Ja. Die wollen einfach irgendwo hin. Und dann macht er jetzt ja nochmal das Dilemma auf, was ja Deon schon für ihn geplant hatte. Naja, wenn wir als Flüchtlinge sind, kann ich den Eisberg nicht zerstören. Die Flüchtlinge müssen runter. Und jetzt erkennt Ford, weil Ford ist super intelligent, was ihr Hudson auch bemerkt, den Masterplan für uns.
Ja, jetzt hat er mal kurz in den deutschen Titel dieser Folge geschaut. Und ja, das ist halt so ein schöner James Bond-Bösewicht-Plan. Ich verschmutze erst die Umwelt, damit dann ein Eisberg abbricht. Dann zettel ich irgendwie einen Krieg an, der Flüchtlinge provoziert, die ich dann auf den Eisberg stelle, damit die Sea-Quest den Eisberg nicht zerstört. Und dann verkaufe ich das Süßwasser und werde noch reicher.
Ja, ja. Und Ford weiß ja auch, ja, der hat ja ganz viel Solarkraftwerke errichtet im Arabischen Meer. Aber wenn das keine Solarkraftwerke sind, sondern Wasserverarbeitungsanlagen, wo ich mir denke, woher will der Junge das denn wissen? Das kann auch beides sein. Ja, und der Dion spielt ja schon immer mit dem Weltmarkt und hat die Umwelt verschmutzt. Der schafft einen neuen Markt, einen Frischwassermarkt zur Kompensation der Trinkwasserknappheit. Also was der da alles schlussfolgern kann aus einem Eisberg, ist der Wahnsinn.
Aber stimmt.
Aber stimmt, ist der das Masterplan.
Ja, wir brauchen wirklich der Plan, ja.
Dass wir den Plan verstehen. Ja, und jetzt nehmen Sie Lukas, weil er ja als einziger Krieg kennt und er soll ihn jetzt ja dazu bewegen, dass sie Flüchtlinge und auch er da vom Eisberg abziehen. Und dann fährt er nochmal zum Eisberg und nimmt den Stinger. Also schön, dass sie ihn noch dabei haben.
Ja. Was ich mich halt gefragt habe, eigentlich hätte er ja eigentlich schon bei der ersten Begegnung mal rufen
sagen
sollen.
Können, ey,
ich bin Lukas. Naja, aber gut, das passiert erst jetzt.
Ja, Ben erkennt Lukas nicht. Weil er hat lange Haare. Nee, weil er denkt, die sind ja alle tot und er ist ja viel zu jung. Ja. Ja? Und man merkt auch, er ist verbittert, also er hat viel durchgemacht, er hat auch keine Angst zu sterben. Und jetzt erklärt ihm Lukas, naja, der Dion, der hat euch ja nur benutzt. Und Ben sagt, naja, aber die UIO hat uns ja auch im Stich gelassen und das ist jetzt hier der einzige Ort, der uns angeboten wird, der uns bleibt. Und dann appelliert aber Lukas nochmal an die alte Freundschaft von den beiden. Ja. Und das ist dann der Gamechanger, weil dann sehen wir so eine Massenevakuierung der Flüchtlinge an Bord. Und das ist auch schön, die bekommen dann erstmal eine Decke und eine warme Suppe.
So. Das ist sowas. Vielleicht konnten die auf diesen Eisberg, weil die diese Thermounterwäsche hatten, die Krieg mal vertickt hat.
Ach, die Batschen!
Die das ist doch ein geheimes Lockout. Ja.
Oh Mann.
Das könnte sein. Ja.
Ja, aber jetzt sehen wir, unter dem Flüchtling hat sich jemand eingeschmuggelt. Der böse Wicht Mason ist dabei.
Das
war
ein schöner Schatten, ne? Wie der mit ja. seinem Hut und hochgeschlagenem Kragen und so. Mason ist da.
Der passt aber vom Aussehen gar nicht zu dem Rest.
Nee, A, das und B, war der da die ganze Zeit? Und wundern sich die Flüchtlinge nicht, wenn da plötzlich einer von außen kommt auf den Eisberg und sagt, hi.
Weil er war ja zwischendrin auch nochmal in der Sauna und genau. hat gesagt, der Eisberg ist jetzt da.
Ich komme aus der anderen Ecke.
Ich war bei dem Pinguin.
Ja.
Aber was jetzt cool ist, also McGeff telefoniert mit Hudson und der sagt, mach weiter nichts gegen Deon. Und wir erfahren jetzt aber noch was über Krieg, weil Krieg hat ein echt ein interessantes Leben gehabt. Er hat mal als Präsidentschaftskandidat für die Vereinigten Staaten für Amerika kandidiert. Der wollte mal ins Weiße Haus. Also das fand ich schon echt beeindruckend, ja.
Ja.
Wusste ihn nach Staffel 1 hier nur so als Burgerladenbetreiber zurückgelassen haben.
Ja, vor allen Dingen ist Darwin da.
Stimmt, der kennt ja auch noch Krieg.
Ja, und ich fand es schön, dass Darwin da war und das war so eine schöne Wiedersehensszene auch und so. Mhm. Also das haben sie wirklich toll gemacht. So, dass Krieger einfach Darwin Hallo sagt und sitzt da mit Lukas am Pool und die unterhalten sich. Das war auch wieder sehr erststaffelig, muss ich sagen.
Auf jeden Fall, jetzt sind ja die Flüchtlinge weg, also kann Hudson weiter den Eisberg torpedieren und dann sollen sie zurück zur OIO kommen und Deon soll nicht weiter verfolgt werden, weil er einfach so eine große wirtschaftliche Macht hat. Ja, und jetzt ist Mason auf seiner Geheimmission unterwegs. Er klettert durch die Sea-Quest, wo als die letzten Flüchtlinge an Bord gebracht werden und irgendwie haben jetzt so eine Art Jeffreys-Röhren an Bord der Sea-Quest, die auch hier die einzelnen Quartiere miteinander verbinden, weil er klettert ja dann auch an Lukas und Darwin vorbei.
Mhm.
Ja, was da auch schön war, Kriegs trägt seine alte Uniform. Er hat wirklich die Staffel 1 ja Uniform an.
Ja, der hat ja auch tatsächlich schon an in der ersten Szene, ne?
Ja.
So ganz runtergekommen. Wahrscheinlich hat er jetzt noch eine da irgendwie aus dem Schrank geholt. So, aber
das ist cool, dass sie da noch rumhängt und dann auch Lieutenant Krieg draufsteht. Das ist echt klasse. Ja, und jetzt wird's wild, weil Mason klettert jetzt in Hudsons Quartier. Der sitzt da an der Ecke und liest und kommt dann da aus der Decke.
Der liest so einen Riesenwälzer. The History of, irgendwie irgendwas mit Military History auf jeden Fall. So ein Riesending, ja. Was meinst du erwartet?
Kommt dann aus der Decke gesprungen mit der Waffe in der Hand und bedroht ihn, ja. Er soll jetzt den Eisberg in Ruhe ins Meer driften lassen. Und dann kommt es jetzt zu einem wilden Handgemenge und dann merkt Ford, dass der Captain sich nicht meldet und geht dann zu seinem Quartier, um ihn da irgendwie zu retten oder zu gucken, was los ist. Und dann trifft er auf den blutenden Hudson. Also der hat irgendwie einen Cut am Mund und blutet da so ein bisschen und Mason liegt bewusstlos am Boden.
Ja, der hat dann mal ordentlich zu Sau gemacht.
Ja. Und dann sagt er, naja, der hat Deon geschickt. Ich dachte, woher kennt denn jetzt Hudson alle Handlanger von Deon schon wieder?
Gut, das ist ja offensichtlich. So.
Ja. Na, auf jeden Fall haben sie den jetzt gestellt. Der soll dann zurückgeschickt werden. Der Eisberg wird auseinandergeschossen mit den Torpedos. Ob das jetzt eine Überschwemmung gibt oder nicht, darüber haben wir schon diskutiert.
Finde ich auch nicht, ist kein Krokodil drin.
Aber ja. Ja, und dann haben wir noch eine schöne Abschlussszene, weil es geht Hudson zu Deckford zur Krankenstation. Und
ja, ich würde vorher, also es ist ja so, dass Lukas auch nochmal mit Krieg spricht. Und das fand ich auch ganz spannend, dass Krieg ihm sagt, dass sie nicht mehr auf der gleichen Seite stehen.
Ach so, das stimmt, ne? Das habe ich komplett unterschlagen. Stimmt das?
Und da sagt Krieg, also das fand ich wirklich spannend, sagt ihn, spannend, dass wir stehen nicht mehr auf der gleichen Seite. Du möchtest die Welt retten, ich möchte sie ändern.
Und das ist ja ein komplett neuer Krieg, zu Staffel 1, ja. Zu ich verkaufe Funkeln, ja. Also ich möchte gern mehr wissen von ihm und von der Geschichte, muss ich dir ehrlich sagen.
Nee, das fand ich auch schon interessant, einen Konflikt, den er da sozusagen aufmacht und so. Also, ja. Also wir wissen ja auch gar nicht, also wir erfahren ja auch gar nicht, wie der da reingeraten ist und warum er jetzt da überhaupt irgendwie da sich um so Unterdrückte offensichtlich kümmert und so. Also, ne, er ist ja einfach da.
Ja, jetzt weißt du, warum Hitchcock sich damals in ihn verliebt hat. Anscheinend gibt es auch noch diesen Krieg.
Vielleicht sind die ja wieder zusammen.
Oh. Gib mir dieses Spin-off, ja.
The Lost Years, ja.
Ja,
sehr cool. Ja.
Ja. Okay, aber Hudson geht zu Deckwood und übergibt ihm die Uniform. Ja, also und Deckwood freut sich, dass er jetzt ein vollwertiges Mitglied ist und auch beim Militär. Und dann hören wir nur noch, wie Tony mit Henderson lesen übt. Und dann sind wir auch schon durch.
Also während die Sea-Quest wieder mal in den Sonnenuntergang fährt. Ne?
Fährt.
Also, hören wir das dann, ja. Ja.
Ein wilder Ritt.
Ja.
Ich habe passende Meeresfakten so ein bisschen dazu. Und zwar war das ein Artikel in der Taz am 29.06.25.
Dass Elon Musk einen Eisberg absprengt.
Nicht, dass Elon Musk einen Eisberg absprengt.
Da bin ich beruhigt, ja.
Ja, sondern auch, was sie am Anfang, haben sie ja den Meeresboden untersucht, Toni und Lukas. Ja, und das haben jetzt auch ein internationales Forscherteam gemacht, was vom Centre National de la Recherche Scientifique, also dem französischen Forschungsorganisation, gesponsert wird. Das Projekt heißt NOTSUM, Nuclear Ocean Dump Site Survey Monitoring, und zwar fahren die mit einem Tauchboot durchs Meer, hauptsächlich Atlantik, und suchen Atomfässer, Atommüllfässer, weil man hat bis in die 90er Jahre für schlau gefunden, einfach die Fässer im Atlantik zu versenken.
Das ist ja eine tolle Idee.
Ja. Teilweise mit ein bisschen Beton ausgegossen, mhm, und dann aber einfach nur ein Blechfass, was ja auch rostet, einfach im Meer versenkt. Also im Nordostatlantik und im Ärmelkanal werden bis zu 200.000 Fässer vermutet. Und das Schöne ist, man weiß nicht, wo die liegen.
Ich möchte das nur nochmal betonen, ne? Du hast gerade 200.000 gesagt.
Ja. Also mehr als 110 Tonnen Atommüll liegen da rum. Radioaktiver Abfall. Und jetzt rosten die Fässer halt und dann wird das freigesetzt. Und da ist jetzt diese Mission, die sind halt daran, jetzt diese Fässer zu kartieren und zu lokalisieren. Und 1000 Fässer haben sie schon gefunden. Und die haben dann auch so kleine Roboter, so, wo sie dann halt auch Sediment- und Wasserproben nehmen und aus Meeresströmung Radioaktivität messen, um herauszufinden, wo die sind und wie viel da jetzt schon freigesetzt wird. Also wir haben ja ganz viel Probleme mit Verklappung, nicht nur mit Atommüll, sondern auch mit Munition in der, in der Ostsee. Da gibt es auch einen schönen Beitrag, einen Podcast, einen Beitrag vom Deutschlandfunk von Jörn Schaar. Den kann ich nochmal raussuchen, wo ja da auch Munition nach dem Zweiten Weltkrieg einfach im Meer verklappt wurde, weil man musste Deutschland entmilitarisieren. Also wurde alles eingesammelt und die Idee, man hat dann ein Gebiet abgesteckt in der Ostsee, wo das dann hingefahren und verklappt werden sollte. Und man hat dann auch deutsche Schiffe engagiert und die haben halt dann gesagt, okay, wenn ich 2 Touren machen kann, kann ich 2-mal Geld bekommen. Das war auch viel Geld, was sie da bekommen hat. Sodass sie das oft auch schon auf dem Weg dahin zu diesem Abladegebiet einfach mal die Schotten geöffnet haben und das freigelassen haben und abgelassen haben. Und so ähnlich wird das hier bei diesen Atommüllfässern sein. Also, dass sie nicht nur in dem Gebiet liegen, wo die verklappt werden sollten, sondern auch überall woanders. Naja, und bei dieser Munition in der Ostsee hat man jetzt auch das Problem, dass sie erodiert und jetzt den Phosphor freisetzt, was Probleme macht. Und im Atlantik haben wir halt das Problem mit dem...
Wenigstens legen die nicht nebeneinander. Immerhin.
Ja, aber die Riesenkrokodile können jetzt kommen.
Ja. Mann. Ja, wir leben in einer Simpsons-Folge.
Ja. Irgendwann kommt der dreieugige Fisch.
Genau.
Oh Mann. Also, wir sind gespannt, wie weit die Mission noch geht, wie viel sie schaffen zu stoppen. Aber es ist mittlerweile verboten. Also 93 hat man sich dann geeinigt.
Das ist aber schön, dass jetzt verboten ist, Atomfässer ins Meer zu kippen.
Aber es sind nur 87 Staaten, sind dem beigetreten, den Atommüll reinzuklappen. Also ich habe jetzt nicht gecheckt, ob die USA dabei ist.
Ja, wenn, dann sind die jetzt ausgetreten.
Weil es ist deshalb jetzt der Golf von Amerika, ja, da sein Müll hinschicken will. Ich will es gar nicht wissen. Ja, wie kommen wir jetzt von Atommüll zu Delfin? Ich weiß es nicht.
Sabine, wie fandst du denn die Folge eigentlich?
Oh, ich habe mich total gefreut, Benjamin Krieg zu sehen.
Mhm.
Also, dass ich das mal sage, hätte ich nie gedacht. Ich fand die Geschichte gut, aber ein Atlas wäre gut gewesen, um die Orte ein bisschen besser abzustimmen. Und ich fand diesen zweiten Bond-Bösewicht, den sie jetzt reingebracht haben, den Deon, also ich fand ihn gut gespielt von dem Schauspieler. Mhm. Und ich fand auch die Figur gut, also so gut ausgedacht, nochmal gegen diesen politischen Gegenspieler, diesem Pseudodiktator, da jetzt noch so ein industriellen Bösewicht, dem alles egal ist, da aufzubauen und das als Gegenspieler zur Sequest fand ich gut. Ich finde, unser Captain hakt noch ein bisschen. Das muss noch irgendwie ein bisschen rund werden mit der Crew oder wie er so sein will. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie mit Brody nichts mehr so richtig anzufangen wissen. Also ich kann dann auch verstehen, warum Edward Kerr dann keinen Bock mehr hatte. Und was mich nervt, sind diese Top Gun-Flieger-Elemente. Also die brauche ich nicht so wirklich. Aber ich war gut unterhalten. Also ich fand den Anfang wirklich gut. Ich fand es richtig gut, dass sie wieder so ein Umweltthema aufgemacht haben, was man vielleicht hätte, wenn das Ding nur nach Südafrika gedriftet wäre, auch mehr Sinn gemacht hätte.
So, ne? Ja. Mhm.
Ja, aber wenn du das weglässt, war ich echt gut unterhalten. Also es war schön inszeniert. Sie haben wieder viel in die Kulisse gesetzt. Also allein diese Deon-Zentrale da, die war ja schon klasse. Und diese Bar, was sie da reingesetzt haben und wie viele Statisten da auch rumgelaufen sind. Also da haben sie ja wirklich viel gemacht. So dass ich sage, ich gebe in Staffel 3 gebe ich 3 Punkte.
Okay.
Für Folge 2. Ja.
Oh. Ich war auch super unterhalten. Also ich war am Anfang, dachte ich so, wow, das ist ja hier. Oh, jetzt holt ihr mich richtig rein. Also wir hatten ja einen sehr aufregenden Pilotfilm, in dem musste man ja noch so ein bisschen aufräumen. Auch. Und ich finde, das haben sie eigentlich auch ganz gut hingekriegt. Ja, aber da spürte man noch so die Lasten des komischen Staffelfinals. Das strahlte da so mit rein. Jetzt merkst du, hier wollen sie loslegen und haben echt einiges aufgefahren. Also auch, ich habe nicht mit Creed gerechnet. Ich wusste nicht mehr, dass der wieder zurückkommt. Also das war echt so, sag ich so,
Wow. Und schöne Rückgriffe haben sie ja auch gemacht. Genau,
haben schöne Rückgriffe gemacht und haben halt auch viel aus Staffel 2 mit reingewoben und so. Also ich finde schon, also die haben gar nicht so einen harten Cut gemacht mit diesem Zeitsprung. Also haben sie natürlich schon, aber ich finde, sie haben sehr, sehr viel rübergezogen in dieser Folge. Das hatte ich so nicht in Erinnerung und hat mich echt positiv überrascht. Darum, das fand ich sehr, sehr rund. So, wenn ich jetzt mit einem kritischen Auge rausschaue, wäre natürlich irgendwie cool gewesen. Also, Krieg war ja nicht so richtig in der Handlung mit drin. Der war mehr so ein Plot-Device. Wäre natürlich irgendwie cool gewesen, wenn der Dion, den sie ja sehr genüsslich vorgestellt haben und der auch viel Screentime hatte, wenn der irgendwie viel mehr im Hintergrund gewesen wäre und mehr was Mysteriöses und irgendwie so Kriegs Kampf und Werden wäre mehr im Vordergrund gewesen. Das wäre noch viel, viel besser gewesen. Dann wäre ich auf einem ganz anderen Niveau. Aber trotzdem, irgendwie fand ich das rund. Ich habe mich gefreut, dass Darwin zu sehen war. Muss ich auch mal sagen. Und hatte Spaß damit. Klar, der Plot ist kloppt ohne Ende.
Der Plan ist. Also so die Grundidee, wir kapern einen Eisberg und
ja,
verkaufen ihn dann.
Ganz
ist es gut.
Ja. Eigentlich, da hätte man auch was machen können, aber so wie es ist.
Aber warum muss er denn bis in die arabischen Halbinsel? Ja.
Da hätte man vielleicht auch noch einen Schritt wieder zurück machen können und hätte das nicht so reinpacken müssen, sondern macht ein Flüchtlingsdrama draus. So.
Ja, das hätte ja gereicht.
Das hätte ja gereicht und eben dieses Böse im Hintergrund, der da seine Fäden spinnt und das vielleicht gar nicht so offensichtlich machen und auch diesen Quatsch, dass dieser Mason danach ja noch auf dem Schiff herumrennt. Also ich fand's lustig, ich fand's aber lustig, dass der Hudson den da einfach so platt macht und dann ja auch mit diesem Colin Powell fällt nochmal von der Wand Trick und so, das fand ich irgendwie lustig. Aber ja, das hätte man natürlich anders machen können. Nochmal, ich fand's unfassbar gut, wie Ironside und
Den Luis
da zusammengespielt haben. Das war wirklich gut. Habe ich nicht mit gerechnet. Drei. Ich gebe auch mal drei. Doch. Mache ich.
Denk an Staffel 2. Also ja, das ist, ja.
Denke ich an Staffel 2, gebe ich 3. Ja, mache ich.
Ja. Komm, macht auf jeden Fall.
Also hat Spaß gemacht. Ich habe ja gesagt, macht Spaß und ja.
Macht Lust und Laune auf mehr. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Also wenn man Sequest mag, dann mag man diese Folge, glaube ich. So. Ja. Kann ich mal so sagen.
Tja, und ich würde sagen, damit tauchen wir auch wieder auf. Wenn ihr noch irgendwelche Science-Fakten habt, Folgenbewertungen oder einfach uns sagen wollt, ob ihr euch gefreut habt, Krieg wiederzusehen, könnt ihr das gern entweder auf der Kommentarfunktion auf der Website vom Podcast oder in den sozialen Medien auf Blue Sky oder Mastodon immer unter @darwinpod oder einfach per Mail unter darwinpod@web.de. Und dann bleibt noch der Verweis auf unsere Spotify-Playlist. Eis-Eis-Baby hatten wir ja schon mal. Das hätte jetzt auch gut gepasst, ja.
Wir waren schon im Eis.
Wir waren aber schon mal im Eis.
Ich hoffe, der noch vorbeikommt.
Ja. Oh Mann. Der böse Wissenschaftler. Ja, hört rein in die Playlist, da findet ihr eiskalte Songs, heiße Songs, alles Mögliche. Und dann hat es mich gefreut, Patrick, mit dir diesen wilden Trip über den Globus gemacht zu haben.
Ja, der Eisberg ist rumgekommen.
Von der Antarktis in die Karibik, in den Indischen Ozean. Und dann freuen wir uns auf die nächste Fahrt mit der Sequest und der Crew und verabschieden uns für heute. Macht's gut, bye bye.
Macht's gut, tschüss.
Tschüss.